Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, heute mit einer Schweiz Edition und dazu habe ich mir meinen Kollegen Bastian Schneider eingeladen. Grüß dich, Bastian. Wer bist du und warum bist du hier?
Hallo Colin, schön hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich bin Bastian Schneider, ich bin 20 Jahre Markenberater in der Schweiz auch und seit einem Jahr jetzt bald Partner von Brand Trust in der Schweiz vor Ort.
Genau, und darüber wollen wir auch reden und ich fange mal direkt an, Bastian. Erzähl mal, was geht gerade in der Schweiz aus markenstrategischer Sicht, nicht aus fußballerischer Sicht, das wäre auch vielleicht ein Thema gerade, aber nein, das erzähl mal, was geht gerade so aus markenstrategischer Sicht?
Also das seismische Großereignis war ja gestern Taylor Swift, die ein Konzert in Zürich gehalten hat und man konnte das Konzert sogar in diesen seismischen Geräten, irgendwie in diesem Messamt, konnte man das sogar messen. Es gab einen Ausschlag, als die da gesprungen und gefeiert sind.
Okay.
Aber so grundsätzlich in der Schweiz, das beschäftigt die Schweizer Unternehmen, also die wie hier auch in Deutschland, beschäftigt uns natürlich dieser ganze Multi-Wandel-Cocktail, den wir haben. Also was die Schweizer immer schon hatte als Challenge, ist die hohe Preisposition über den Schweizer Franken. Aber hinzugekommen sind natürlich jetzt Digitalisierung, digitale Transformation mit KI als neue Boosterstufe. Wie gehe ich damit um? Wie baue ich das in mein Kundenerlebnis und die Markenführung ein? Riesenherausforderung. Dann die ganze Geschichte zum Thema Nachhaltigkeit. Also wie mache ich das glaubwürdig? Ja, da haben sich viele auch aus dem Fenster gelehnt und stellen jetzt fest, dass es gar nicht so einfach ist.
Selbst in der Schweiz ein Thema, so aus dem Fenster lehnen?
Ja, viele haben ja sich sozusagen committed zu bestimmten Klimazielen und stellen jetzt fest, dass die Realisierung dieser Ziele gar nicht so einfach ist. Das dritte Thema ist sicherlich die große Wetterlage, die gesellschaftliche und politische, die sich verändert und wie sich dann auch die Kunden verändern und deren sozusagen Bedeutungsinterpretation, wofür Marken für sie eigentlich stehen.
Das ist ja eigentlich spannend. Ich meine, wir sind ja logischerweise geografisch nicht so weit entfernt voneinander. Man denkt immer so, wenn wir über Schweiz und Deutschland sprechen, dass es irgendwie immer so total andere Länder sind. Das ist mal geografisch ja trotzdem, wie gesagt, logischerweise nah beieinander. Auch im großen Teil soziokulturell auch nah beieinander. Trotzdem habe ich so den Eindruck, ja, die Schweizer sind immer so souverän und gehen eigentlich mit vielem, ja, sehr, sehr souverän, sehr objektiv, sehr, sehr bewusst sozusagen auch um. Wenn man vielleicht, wenn man es jetzt mal auf Deutschland ein bisschen böse sagt, vielleicht hier das ein oder andere Mal auch aufgrund nochmal dieser, ja, nochmal der Vielfalt, die ja natürlich auch in der Einwohnerzahl auch bei uns eben steckt, einfach, dass da nochmal mehr Hysterie, mehr Lautstärke auch gilt. Ja. Wie ist das in der Schweiz? Weil ich hätte gerade auch von dem Thema Nachhaltigkeit, hätte ich gedacht, ja, geht man noch souverän mit um. Man nimmt sich so typisch strategische, aber irgendwie erreichbare Ziele. Man muss da gar nicht so bold sein und so weiter. Aber also das überrascht mich insofern, dass du jetzt sagst, ja, dass es trotzdem diese Wandelthematiken gibt und diese Herausforderungen auch in der Form gibt. Das ist einerseits logisch, aber wie gesagt, irgendwie habe ich immer so diesen Blick auf die Schweizerinnen und Schweizer, dass alles immer so souverän abläuft.
Ja, wir kämpfen ja alle um die Gunst des Kunden. Also, aber ich finde auch, du hast recht, in der Schweiz gibt es auch kulturell eine höhere Gelassenheit. Also man gönnt sich einander auch mehr, habe ich so das Gefühl. Das merkst du zum Beispiel, wenn du in der Schlange anstehst oder so, da ist so ein bisschen mehr Entspannung drin, als man das vielleicht auch aus Deutschland kennt. So das Grundgefühl am Schluss, es hat genug für alle. Ah, und jeder kommt schon auf seine Kosten. Das prägt da schon so ein bisschen das Gefühl. Macht es aber gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich, weil das ja sowieso eine gewisse Komfortzone ist, die dich vielleicht ja auch ein Stück weit davon abhält, rechtzeitig in die vielleicht auch ein bisschen anspruchsvolleren, anstrengenderen Wandelthemen einzusteigen.
Das finde ich spannend. Sehr gut. Ja, dann erzähl mal, eins deiner Lieblingsthemen oder Forschungsthemen ist ja eben gerade das Thema Wandel. Erzähl mal da so einen Schwenk aus deiner Sicht.
Ja, also ich habe die ganzen 20 Jahre verbringe ich ja mit der Frage, wie kann man jetzt Unternehmen helfen, dauerhaft erfolgreich sich voranzuentwickeln. Und habe das beim Institut für Markentechnik lange gemacht über den Expertenansatz. Also ein Markentechniker ist ja in der Lage, analytisch ein Geschäft zu verstehen und dann sehr schnell auch zu sagen, was denn hier jetzt das Richtige wäre, um das Geschäft voranzubringen. Dann hast du aber die Leute ja in der Organisation nicht direkt mitgenommen. Wie überträgst du jetzt dieses Grundverständnis und auch die Überzeugung, dass das richtig ist, auf die Leute in einer Organisation? Zweite Ausbaustufe war dann zu sagen, ja, lass uns doch die Marke als Handlungsrahmen nutzen. Also nicht als Zweck an sich, sondern als Mittel zum Zweck, um eine gemeinsame Sinnstiftung, Zielstiftung zu realisieren, um zu mobilisieren und dann einer Organisation dabei zu helfen, voranzukommen. dann fehlt aber der Ansatz immer noch die Fähigkeit, das umzusetzen. Wenn wir sagen, Marken werden von innen nach außen aufgebaut, dann habe ich mich irgendwie mal gefragt, ja, was ist denn dieses Innen eigentlich? Das sind ja dann die Menschen in einer Organisation und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Also eigentlich die Kultur, wie man miteinander umgeht, was man wertschätzt, was man sozusagen in den Fokus stellt und vorne ranstellt und was eben nicht. Und dann habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden, dass man da ja ansetzen muss. Wie kann ich einer Organisation helfen, da diese gemeinsame Sinnstiftung hinzukriegen, aber dann auch diese Integration hinzukriegen, um an einem Strang zu ziehen und in eine Richtung das Geschäft voranzuentwickeln.
Warum sollte man das machen?
Ja, wenn du es nicht machst, was ist das Szenario, wenn du nichts tust? Also wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Welt des Wandels und dieser Multi-Challenge-Cocktail-Geschichte, dann wie erfolgreich sind denn die Schweizer Unternehmen im Augenblick, das umzusetzen? Und da gibt es jede Menge auch Selbstbewertungen so von Managern aus der Praxis. Und das fällt alles ziemlich ernüchternd aus. Auch die Wissenschaft sagt, 70-90% aller Veränderungsinitiativen kommen nicht richtig voran. Auch das Lebensgefühl, ich erlebe das in ganz vielen Projekten im Augenblick, ist ein harziges. Also irgendwie die Komplexität ist so hoch, dass du gar nicht mehr so richtig spürbar Fortschritte voranbringen kannst. Und an der Stelle glaube ich, dass Marke unglaublich helfen kann, weil sie Orientierung stiftet, weil sie auch die Leute dazu bringt, über Silogrenzen hinaus zusammenzuarbeiten, weil sie hilft, so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen und dann zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal auf die 3-4 Must-Win-Battles konzentrieren und die aber dann nicht nur auf eine 0815-Art und Weise erledigen, sondern auf eine besondere Art und Weise. Weil am Schluss geht es doch um Anziehungskraft. Und wenn wir es nicht hinkriegen, Besonderheiten aufzubauen in unseren Organisationen, dann verblasst der Stern unserer Marke von innen heraus, Schritt für Schritt.
Aber das heißt, also was ich ja oftmals auch leider Gottes wahrnehmen und beobachten muss, sind so diese Selbstzweckprojekte, die werden aus irgendeinem Grund initiiert. Vielleicht so, okay, man sagt da, wir müssen uns jetzt auf den Wandel vorbereiten, wir müssen irgendwie reagieren und wir machen natürlich was, wir holen uns einen Berater rein, wir machen es vielleicht in-house, wie auch immer. Und dann passiert da oftmals nichts oder man macht es, aber dieses Selbstzweckprojekt hat dann so eine Lebensdauer von 1-2 Jahren oder wie du eben auch gesagt hast, am Ende bleibt es irgendwie in der Schublade und scheitert das. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bietest du ja oder sagst du ja, es gibt die Möglichkeit, ein Vehikel zu nutzen oder ein Instrument zu nutzen, um wegzukommen eben von diesen Selbstzweckprojekten, von diesen, ich sag mal, auch vielleicht einfach so Arbeitsbeschaffungsprojekten sozusagen, also die einfach irgendwie Zeit kosten in dem Zuge und irgendwie auch die Organisation lähmen, hin zu einem wirklich wirksamen Projekt.
Ja, und ich sage nicht, dass das irgendwie trivial wäre, sondern aber es geht halt dabei los, wie wird so ein Projekt eigentlich in einer Organisation schon mal grundsätzlich verankert? Ist das ein Marketingbereichsprojekt, wo man dann versucht, so die Kollegen aus dem Sales oder aus dem Kundenservice oder aus der Produktion dazu zu bringen? Oder ist es ein vom CEO getragenes Projekt, was die Realisierung jetzt der Ambitionen der Unternehmensinhaber verkörpert? So. Dann hat das natürlich eine andere Flughöhe und eine andere Durchsetzungskraft in der Organisation. Ne, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Wenn wir das nicht geklärt haben vorher, dann hast du ganz schnell so Initiativen. Teams laufen mit viel Engagement los in eine bestimmte Richtung und merken dann erst nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr, dass die Delegation oder dass die Abstimmung mit der Führungsetage vielleicht gar nicht so erfolgt ist. Und dann bleiben die Dinge stecken und dann entsteht Frust. Und das kann man sich auch aus Arbeitgebersicht gar nicht mehr erlauben, dass man engagierte, motivierte, inspirierte Leute irgendwie in eine Richtung laufen lässt und ihnen dann im Nachhinein erzählt, ich wollte das doch anders und das lassen wir jetzt mal und jetzt machen wir was anderes.
Aber ich würde gleich nochmal gerne drauf kommen, wie läuft sowas ab, wenn du sagst, Wie nennst du das Thema eigentlich, was du gerade beschreibst?
Eigentlich ist das ein Integrations- und Alignment-Prozess, ne, den man versucht aufzusetzen. Das kannst du dir vorstellen, wie ein, wenn du so ein Mikado-Spiel nimmst und das auf den Tisch verteilst, dann hast du die ganzen Mikado-Stäbchen und das sind Mitarbeiter, das sind Abteilungen, das sind Hierarchieebenen oder Standorte und die sind erstmal, hat da jeder seine eigenen Ziele. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, jeder hat seine eigenen Werte. So, und wie gelingt es uns denn, das jetzt Schritt für Schritt in eine Richtung zu bringen, dass wir so zusammenkommen? Und da gibt es eine bestimmte Schrittfolge, die sich total bewährt hat, um es halt hinzubekommen.
Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Das würde mich dann auch interessieren, logischerweise, wenn man es mal ganz konkret runterbricht, eben wie geht denn sowas vonstatten? Aber die Frage, die sich mir schon noch stellt, also die Leute wissen, es gibt Herausforderungen, das ist den Unternehmen bewusst. Es gibt dort draußen Ansätze und Berater zu Genüge, die ihm sagen, ja, wir müssen was umsetzen, wir müssen was verändern und so weiter. Und die große Frage, ich habe ja für mich auch eine Antwort, aber mich interessiert vor allen Dingen auch deine Antwort. Die große Frage ist ja, warum sollst du das aus der Markenperspektive machen? Und während ich das sage, stört mich schon der Begriff Marke in dem Zuge, ne? Weil es irgendwie, ich weiß selber, das wissen auch die Hörer und Hörer, dass es immer so ein bisschen ja mehrdimensional besetzt ist, das Thema. Ja. Also warum soll man das aus deiner, unserer Perspektive machen?
Also am Schluss geht es ja um Unternehmensführung. Es geht darum, einen möglichst effizienten und effektiven Weg zu finden, wie ich gleichzeitig operativ gut unterwegs bin und strategisch die richtigen Dinge mache. Und das heißt, ich muss das alles, was ich heute parallel tue, miteinander vernetzen und mir muss es gelingen, die Vergangenheit mit der Zukunft zu vernetzen. Zukunft meine ich, was verändert sich trendmäßig, marktseitig, technologisch, aber auch, welche Ambitionen haben meine Inhaber da, was sie aus diesem Unternehmen in Zukunft machen wollen. Und es ist ja legitim zu sagen, wir wollen die führende Pizzeria in Zürich werden oder wir wollen die führende Pizzakette der Welt werden. So, und das hat dann Konsequenzen auf die Art und Weise, wie du dein Unternehmen ausrichtest und was du tun musst. Ja, so, und jetzt braucht es doch irgendein Tool, was in der Lage ist, querschnittsmäßig Vergangenheit mit Zukunft und links und rechts alle Bereiche miteinander zu vernetzen, was dauerhaft Bestand hat, dass man in der Lage ist, und das wissen wir alle, ein Unternehmen, das macht man ja nicht, das führt man nicht über Initiativen. Das ist ein reproduzierender Zusammenhang. Da ist ganz viel, was sich über Jahrzehnte hinweg zum Teil aufgebaut und bewährt hat. Das ändert niemand über Nacht. So, und jetzt braucht es doch ein Tool, was genau damit resoniert und diese langfristige, systematische Aufbaugeschichte ermöglicht. Das ist das, was wir Marke nennen. Ja, man könnte aber auch einfach sagen, es ist selbstbestimmte, selbstbewusste Unternehmensführung, die sich hochgradig bewusst ist, was sie kann, wofür sie steht, auch bei den Menschen da draußen und daraus erstmal das Bestmögliche machen will. Ja? Und dann überlegt, okay, jetzt habe ich das doch super aufgegleist, was ich schon immer gut kann, aber was kann ich denn jetzt stärken tun, um noch mehr aus meinen Stärken zu machen? Und dann reproduziert man sich ja dann auf die effektivste und effizienteste Art und Weise und kommt voran. Aber ja, dieses Missverständnis mit Marke, sobald man das Wort fällt, ich kenne B2B-Unternehmen, da spricht man dann im C-Level das Wort Marke aus und die Leute schlafen ein. So. Ja, und da jetzt sozusagen eine Sprache zu finden oder eine Form zu finden, wie man halt über diese Grenze, diese Hürde der Missverständnisse hinauskommt, das ist etwas, was uns ja schon lange beschäftigt.
Also ich halte das Instrument ja für das emotionalisierende und identitätsstiftende Instrument, um solche Veränderungsprozesse, wie du sagst, eben in Gang zu setzen und wie gesagt auch zu emotionalisieren, weil du musst ja, wie gesagt, überlegen auf der Landkarte der strategischen Veränderungsmöglichkeiten, Beratung und so weiter. Das eine ist so diese typische rationale Veränderung. Ne? Du gehst über Zahlen rein und machst eben irgendwie Growth by Figures und sagst, ja, wir müssen da jetzt irgendwie den Markt erobern und so weiter und liebe Leute, kommt mit. Mhm. Und das ist die eine, wie gesagt, so rationale und auch gelernte, typische, ja, ich sag mal so Strategieberatungsvorgehensweise. Und auf der anderen Seite, finde ich, gibt es eben dieses Emotionale, dieses, was eben diese Kraft hat, auch wie du gesagt hast, die Menschen eben mitzunehmen und auch zu erleinen, weil das ist so das Thema, hinter dem sie eigentlich alle stehen können, zumindest wenn es so genutzt wird.
Ja. Unternehmensführung ist da, wo dem am Schluss, das ist völlig verrückt und das sieht die ganze BWL auch in Bruchstücken ja gar nicht aus meiner Sicht, ist da, wo der Mensch im Zentrum steht.
Spannend.
Und wir haben irgendwie so auch in den Universitäten ja eine Kultur wird da herangezüchtet, wo dann die rationale Intelligenz, die emotionale auch ein Stück weit unterdrückt. Das kennen wir alle, wenn sozusagen, ja, mit welchen Fakten kannst du das belegen? Ah, dann sagst du, nee, das ist nur ein Bauchgefühl. Und dann gilt das nichts. Ja? Es gibt Unternehmen, wo das dann so ist und da wird unfassbar viel Potenzial verschenkt, weil ganz viele Unternehmen sind entstanden, weil jemand ein klares, gutes Bauchgefühl hat.
Das ist auch eine spannende Aussage. Wir verkommen im positiven Sinn ins Quatschen, aber wir wollen es eigentlich ja ein bisschen kürzer halten. Dann machen wir dir mal nochmal eine zweite Edition, weil ich das total spannend finde. Das ist ja fast jetzt eine philosophische Diskussion, jetzt gerade auch mit dem BWL-Ansatz eigentlich mal, wo du komplett recht hast, so das Rationale schlägt ganz oft auch das Emotionale, wie du richtigerweise sagst. Und das Emotionale wird unterschätzt. Ich gehe sogar auch eigentlich so weit, dass wir eigentlich eine starke Aufteilung in, sag ich mal, zwei Schubladen sehen werden. Das eine ist das typisch wachstumszentrierte, also der Maximierungswille, das Shareholder-getriebene in die Richtung immer schneller, weiter, höher und wie gesagt, typisch immer weiter kommen, größer werden etc., das, was man halt sieht. Und das wird so diese eine Wachstumsdimension sein. Das andere wird die Wachstumsdimension sein, die eher in Richtung Menschlichkeit, Liebe, Emotionen, auch emotionale Relevanz zum Beispiel sein wird. Und ich sehe da auch in der Markenwelt auch gerade so diese Bewegung. Wie gesagt, auf der einen Seite, ne, die typischen Maximierer, die börsennotierten Unternehmen, wie gesagt, Shareholder orientiert und getrieben. Und auf der anderen Seite, das macht sowas wie die Telekom sogar, die sich ja selber inzwischen als Soul Brand bezeichnen. Muss ich auch immer überlegen, von wo die kommen, ne?
Ja.
Und dann jetzt in die Richtung gehen. Die machen es wirklich auch gut, muss man sagen. Aber allein diese Ambition mal auszudrücken, ne? Und ich glaube, da wird es so diese zwei Schubladen in Zukunft geben.
Ja, das glaube ich auch, aber am Schluss jetzt für den Marken- oder Unternehmensführer liegt, glaube ich, die Kunst darin, die Kompetenzen aus beiden Bereichen miteinander zu vernetzen und in eine Balance zu bringen, weil beide sind ja relevant, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen.
Und es wahrscheinlich auch spezifisch zu machen, weil du das hast ja auch
und
gesagt,
ist spezifisch
im Sinne von, du nimmst die Vergangenheit ja auch mit und die Vergangenheit sagt dir allein über die Identität im Optimalfall schon, wie musst du es eigentlich machen, was ist denn der passende Ansatz für unser Unternehmen?
Ja, und die Daten, die du jetzt auf die rationale Seite zum Beispiel analysiert bekommst oder du gibst dir KPIs und versuchst auf KPIs hinzu, sozusagen deinen Laden hinzuführen. Ja? Das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass sofort Menschen anfangen, KPIs zu hacken.
Mhm.
Ja, und dann hast du deine Sales-Ziele und dann findest du aber ganz viele kreative Möglichkeiten, um dich natürlich wieder zu optimieren auf diese KPIs hin. Ja, das ist ja die Schwäche der harten Faktoren an der Stelle. So, also es geht immer darum, wie so mit einem gesunden Menschenverstand halt nie die Tools wörtlich zu nehmen, sondern sie halt als Mittel zu einem Zweck einzusetzen. Mhm. Wenn man das verliert und wenn man immer denkt, der KPI ist der Zweck, dann wird es halt ein Problem. Und das ist genau dasselbe auf der anderen Seite auch, der emotionalen, wenn man denkt, es geht jetzt nur um die Emotionen der Marke und das ist der Zweck. Nein, es ist nicht. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und wie du gerade geschildert hast, aus meiner Sicht ein total wirksames Führungsinstrument nach innen. Weil da geht's los. Wenn wir das nicht hinbekommen, Organisationen, High-Performance-Organisationen hinzubekommen, die total danach streben, einzigartiges Zeug zu gestalten, dann werden Marken keine Anziehungskraft entwickeln können in Zukunft.
Mhm.
So, und deswegen glaube ich, es ist auch unsere Aufgabe jetzt als Berater an der Seite, dafür zu sensibilisieren und dabei zu helfen, das hinzukriegen. Und dann kann man sich immer fragen, ja, wie leistungsfähig sind wir denn im Augenblick, strategische Veränderungen auf die Art und Weise neben dem anspruchsvollen Tagesgeschäft voranzubringen? Und wie können wir uns auch besser organisieren, dass wir vielleicht 30% mehr so Projekte schaffen pro Jahr? Das macht ja im Wettbewerb mit den anderen auf 3 Jahre gesehen dann einen riesen Unterschied.
Mhm. Machen wir zum Abschluss noch ganz schnell vielleicht, wie sind die typischen Stufen, wenn du sagst, so kannst du ein Projekt in einer Organisation umsetzen und dabei die Menschen sozusagen mitnehmen?
Also dieser Integration- und Alignment-Prozess, aus meiner Sicht so ganz idealtypisch, geht er los mit einer gemeinsamen Diagnose. Bereichsübergreifend, jetzt nicht jeder Mitarbeiter, aber Erfahrungs- und Kompetenzträger aus allen Bereichen. Dann erfasst man wirklich erstmal, wo stehen wir denn? Und was hält uns auch davon ab, in Zukunft zu gehen? Also was sind Roadblocker? Und auf Basis von den Ergebnissen, die man hat, die kann man auch auf eine bestimmte Art und Weise strukturieren und aufsammeln, fängt man an, die Roadblocker mal gemeinsam abzuarbeiten. Dafür braucht es meistens erstmal eine Struktur, also wie organisieren wir uns, um an diesen Zukunftsthemen arbeiten zu können, und findet dann eigentlich recht schnell eine ganz logische Reihenfolge, wie man gewisse Dinge klären muss. Meistens geht es los dann bei der Zielbildklärung. Vision, Mission, Markenpositionierung. Was ist eigentlich der Leuchtstern? Wohin soll eigentlich die Reise gehen? Wenn das nicht klar ist, ist das ein riesen Roadblocker und die Leute können überhaupt nicht irgendwas voranmachen. Wenn man das hat, kommt man oft an Kompetenzthemen, wie haben wir überhaupt die Zeit dafür? Wie müssen wir Zeitmanagement uns organisieren? Oder man hat Konflikte zwischen Abteilungen, muss irgendwie da erstmal dafür sorgen, dass man in der Lage ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. In Familienunternehmen kommt oft noch der Generationenwechsel dazu, dass es eine abgebende Generation gibt, die nicht mehr richtig volle Kraft im Unternehmen führt, aber noch die Macht hat. Und die, die führen sollen, haben aber noch nicht die Macht. Und das kann Konflikte erzeugen. Das heißt, also wenn ich jetzt das auch so aufzähle, merke ich selbst, die ganzen Roadblocker sind alle erstmal selbst gemacht, hausgemacht. Aber das muss man halt erstmal anpacken und sauber aufstellen, dass man dann überhaupt in der Lage ist, maximale Energie auf die externen Themen, Kundenerlebnis gestalten, neue Produkte entwickeln, lenken kann. So, und dann ergibt sich das eigentlich sehr, sehr, sehr logisch zwingend auf die Art und Weise. Und am Schluss geht es darum, Vertrauen und Respekt zwischen allen aufzubauen, dass man halt versteht, der so ein bisschen emotionaler ist, hat aber einen wertvollen Beitrag und der ist auf Augenhöhe mit dem, der sehr hard fact orientiert, datengetrieben die Dinge gestalten kann. Wenn es uns gelingt, da sozusagen auf Augenhöhe miteinander zu kommen, und dann wie Unterwachsene miteinander reden zu können, ohne dass der eine den anderen dominiert, dann kann man ein Team formen, bereichsübergreifend, was unglaublich schlagkräftig wird und dann in der Lage ist, auch Zeug voranzubringen.
Sehr schön. Bastian, dann belassen wir es mal dabei, eigentlich bei dem Beenden eigentlich, wo es mit am schönsten ist. Lassen uns vielleicht mal offen, dass wir da mal einen zweiten Teil von machen. Schön, dass du mal zu Gast warst auf jeden Fall. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, dass wir mal einen zweiten Teil aufnehmen. Und dann wünsche ich dir und der Schweiz und allen Veränderungsprozessen dort auf jeden Fall weiterhin alles Gute.
Danke gleichfalls, lieber Colin.
Danke, liebe Hörer und Hörer. Bis bald. Ciao.